Hallo Berlin.
Hallo Berlin.
Hallo Berlin.
Hallo Thomas.
Hallo lieber Hennes.
Hallo
lieber Nils.
Hallo
lieber
Nils und herzlich willkommen zu
Blühende Landschaften. Und wir haben es ja beim letzten Mal schon angekündigt. Wir
Staffel
haben ja
Staffel 2. Geh doch nach drüben.
Mhm. In der ersten Folge der neuen Staffel.
Ja.
Übrigens, ein Fan hat geschrieben, er mag es überhaupt nicht, wenn wir Helge Schneider parodieren.
Dann bist du falsch bei diesem Podcast. Dann bist du leider komplett.
Geh doch nach drüben.
Dann geh doch nach drüben.
Ja, an dieser Stelle ab. Guten Abend hier.
Guten Abend hier. Nein, und
wir haben. Ich weiß das nicht, dass hier die Kellner durchlaufen.
Wir haben ja schon in der ersten Folge der neuen Staffel unseren Lieblings-EM Nils Heinrich als Gast gehabt. Ja. Und wir haben schon nach wenigen Sekunden festgestellt, das wird die Liebe unseres Lebens und wir laden ihn nochmal ein. Und da ist er auch schon.
Wir haben ihn nochmal eingeladen, er ist einfach sitzen geblieben.
Wie heißt die Stadt eigentlich? Augsburg. Das ist ein Eingang am Mischpult.
Genau.
Ich
muss es nochmal dazu sagen, unsere Fans, unsere Unterstützer bei Patreon können ihn auch sehen.
Und uns.
Und uns auch.
Und er ist sehr sehenswert für alle, die ihn nicht sehen können. Er hat wirklich eine schicke Frise.
Ja.
Und ich habe einen V-Ausschnitt und da kommen Haare raus.
Ein weißes T-Shirt.
Aber du hast so 80er Jahre Frise, ne? So ein bisschen New Wave mäßig, oder?
Er hat vor allen Dingen diesen wunderbaren Don Johnson. Hast du den stylen lassen oder ist er einfach so gewachsen?
Der ist einfach so gewachsen.
Ja, cool. Das heißt,
die Frisur.
So eine Nassrasur gemacht?
Ja.
Irgendwann mal hat jemand
Ich rasiere trocken.
Du
Nass ist
trocken.
Für Pussys.
Ist das so?
Nass ist für Pussys.
Oh mein Gott, ich bin eine Pussy.
Dann bin ich eine Pussy.
Ich auch.
Absolut. Ja.
Du rasierst dich doch gar nicht.
Putze meine Zähne auch
ich
nicht.
Lasse rasieren.
Du lässt rasieren.
Ich gehe zum Barbier.
Ja. Zum Barbier.
Von immer nach Sevilla.
Ja.
Nur ausschließlich, wenn Barbier, dann Sevilla.
Ja. Ich schabe.
Und hole er den Schaber raus. Ja. Der Schabernack.
Den Zahnschaber.
Der
das muss irgendwas damit zu tun haben. Schabernack damit? Irgendwas
mit dem Schaber?
Ja, wir haben beim letzten Mal sind wir.
Das wäre doch geiles Merch für so einen Comedian, der einfach Eiskratzer verkauft für den Winter. Ne?
Schabernack.
Nee, das ist dann der Steffen Nack. Und der verkauft den Schabernack.
Was ist das für ein Produkt dann, der Schabernack?
Ja, das ist ein Schabernack. Ein Eiskratzer.
Der
Schabernack.
Der Schabernack, jetzt verstehe ich es,
Und da gab es da nicht auch so ein Lied mal von der Saragossa-Band? Schabernack.
Schabernack. Wir sind schon mittendrin. Mein Vater hatte wirklich mehrere Platten von der Saragossa-Band.
Der hatte wirklich Geschmack, der hatte richtig
Dance
Geschmack.
With the Saragossa Band. Als mein Vater gestorben war und mein Vater hat eine umfangreiche Vinylsammlung hinterlassen.
Auch die Goomba Dance Band?
Ja, mein Vater hat so viel Mist gesammelt. Also er hat wirklich fast alles von James Lars gehabt. Ganz wenig Originale nur. Ich habe dann noch gefunden, 2 Platten mit Camillo Felgen, der dann so Sachen anmoderiert hat. Mit wem habe ich denn gestern über Camillo Felgen gesprochen? Ich glaube mit Frank Fischer,
natürlich.
Der gerade moderiert.
Der kann ihn auch nachmachen wahrscheinlich.
Ja, der kann ihn auch nachmachen.
Der kann alle nachmachen.
Für alle, die nicht wissen, wer Camillo Felgen war, es war ein Moderator bei Radio Luxemburg, der aber auch Sänger war.
Ja.
Und der hat dann irgendwann moderiert und er war ein ganz großes Vorbild für Götz Alsmann.
Ach.
Und da hat Götz mir irgendwann mal von erzählt, bei irgendeiner Zimmerfreisendung, wo ich ja mal den Bespaßer machen durfte, mehr oder weniger unerfolgreich. Und dann haben wir mal über Camillo Felgen gesprochen. Ich sage, du, ich habe noch 2 Platten von Camillo Felgen, wo er Lieder anmoderiert, also auf Vinyl, quasi so eine Radiosendung auf Vinyl. Und ich sah das Leuchten in den Augen von Götz und brachte ihm die Platten beim nächsten Mal mit. Da habe ich gesagt, so, geh gut damit um, das sind deine.
Ja.
Und es war der Tag, an dem ich Götz Alsmann glücklich machte.
Oh. Sag mal, hatte dein
Scheiße von deinem Vater.
Hat denn dein Vater auch von der furchtbarsten musikalischen, dem schlimmsten musikalischen Verbrechen?
Der wird gerade gespült da oben. Das war einer der Zahnärzte, ist gerade auf dem Klo, oder?
Genau.
Ja.
Genau. Nein, aber hatte dein Vater denn auch von der furchtbarsten Band aller Zeiten auch LPs, nämlich von Rondo Veneziano?
Nein.
Rondo Veneziano?
So ich habe 1 oder 2 CDs von dem.
So warum hast du von Rondo Veneziano?
Wie kommst du?
CDs. Gehen wir direkt in
Medias Res.
Weil ich verwirrt war von den ganzen westlichen Eindrücken. Ich war ja 18, als die Grenze aufging. Ich war 18, als ich meine erste D-Mark bekommen habe. Das war dann gleich mal die reguläre Währung.
Du hast auch nur eine D-Mark bekommen. Alle anderen haben 100 Mark gekriegt.
Ich habe 100 Pfennig gekriegt.
100 Pfennig. Hast du so in die Hand gedrückt, Hand zugemacht.
Genau.
Gib nicht alles auf einmal aus.
Und dann war das ein Dukatenbeutel und der hat sich immer automatisch gefüllt. Und ich habe halt als musikaffiner junger Mann, ich war damals in meiner Findungsphase und ich habe mir Rondo Veneziano gekauft. Mein Schwager ist Schlagzeuger und der fand das so geil, dass er auch immer ein Schlagzeug im Einsatz ist. Und ich fand das dann irgendwie auch geil. Die traten ja zu der Zeit auch in jeder Fernsehsendung
furchtbar.
Auf.
Und immer so in Maske, ne? Immer mit
so
den
venezianischen Masken.
Hatte ich da einen Narren dran gefressen.
Oh Gott.
Hat dann schnell wieder aufgehört, aber die CDs habe ich noch.
Können wir doch mal Leuten erklären, was Rondo Veneziano war?
Ein Kaffee.
Ein Kaffee,
ja.
Was war das denn musikalisch? Sind immer beim großen Preis aufgetreten.
Klassik mit Schlagzeug untermalt.
Genau.
Ja.
Die spielten also
was
dann so,
anderes, war das Vivaldi oder was haben die? Nee, eigenkomponierte Stücke.
Ach, das
war so eine italienische Band, eine klassische Band. Also die sind
so zusammengecastet.
Mit dem klassischen, das klassische Orchester, Violine, ja. Klavier und was du da nicht alles hattest.
Cello,
Cembalo, Trompete und wie diese Instrumente alle heißen. Und halt Schlagzeug. Das machte das Ganze, also Klassik im Disco-Sound, wenn man so will.
Ganz furchtbar. War das nicht irgendwie ein elektronisches Schlagzeug sogar? War das nicht irgendwie ein Drumcomputer?
Nö, ein richtiges. Und dieser Schlagzeugmann hatte auch die weiße Perücke immer auf und saß dann hinter denen und hatte immer
Kostüme. Die hatten alle Kostüme an. Und ich weiß, habe ich die nicht sogar schon bei Formel 1 gesehen?
Das kann durchaus sein. Aber
die waren wirklich, die waren auf jeden Fall bei Bananas und Plattenküche.
Die waren
in diesen ganzen
vorne dabei damals.
Schrecklich.
Und beim großen Preis sind sie aufgetreten, dann immer vor so Kulissen. Man kann das googeln, guckt euch das an.
Beim großen Preis.
Beim großen Preis sind sie, kann ich mich
daran erinnern. Der große Preis lief übrigens, wurde auch in den gleichen Studios produziert wie die ZDF-Hitparade. Kam auch live.
Und wir haben ja beim letzten Mal, sind wir ja verendet mit der...
Verendet. Wir sind verendet.
Ich möchte verenden.
Ja.
Bei der ZDF-Hitparade, weil du hast die Biografie gelesen von Marianne Rosenberg.
Ich habe sie überflogen.
Das ist also, überflogen. Ja. Jetzt lass mal kurz über Marianne Rosenberg reden. Also, das war ja schon also ein Schuss, kann man ja sagen, als die auftrat.
Ja.
Mr. Paul McCartney.
Ich glaube, die hat immer Helium eingeatmet und dann die Platten eingesetzt.
Also sie konnte richtig gut singen.
Ja,
und
mit einer Stimme.
Sah auch unfassbar, also wenn ich jetzt das so sehe, denke ich, klar, hat mich das so als junger Teenager, also nicht Teenager, aber so 8 oder 9 Wicher, das hat mich schon auch angesprochen. Ich habe irgendwann mal, kam ich auf der Rückfahrt von Bremen, ich mache manchmal gerne so Schlagersender an, so, weil die mich an meine Jugend erinnern, so WDR4, mein Lieblingssender.
Ja.
Und dann lief von Stefan Waggershausen und Alice zu nah am Feuer.
Natürlich. Und zu nah am Tabu.
Zu nah am Tabu. Wir küssen die Nacht.
Nur ich und du.
Ich bin dein dunkler Cherubin, du die Sphinx im schwarzen Kleid.
Wir sind beide bereit.
Ja. Zu nah am Feuer. Und gibt's auf YouTube Aufnahmen
auch
aus dem WWF-Club.
Ich habe das als Patrick Schleifer gesungen. Mit meinem Kollegen Robert Neumann als Carmen. Und wir singen das auf Sächsisch.
Oh, wie geil.
Ja, kann man sich anhören.
Und WWF-Club war ja auch Legende, weil die hatten auch immer unfassbare Kulissen. Also das war dann so, Wetten, das hatte ja unfassbare Kulissen. Einfach, da sind Millionen reingeflossen in die Kulissen.
Ja.
Und WWF-Club hatte nicht so viel. WWF-Club, muss ich den Leuten erkennen, die es nicht kennen, das war eine Sendung, das war WWF, war das Westdeutsche Werbefernsehen. Das lief immer tagsüber im ersten Programm, am Vorabend.
Tagsüber lief gar nichts.
Baden-Württemberg lief dann irgendwas anderes.
Ja.
Also, und da war freitags kam der WWF-Club mit Frank Laufenberg, Mareike Amado und Jürgen von der Lippe, der später dann von Frank Triebel ersetzt wurde als Hausmeister und Bruno, dem Roboter, der immer zur Pause kaputt gegangen ist. Es war immer der gleiche Scheiß-Gag. Und die hatten dann richtige internationale Acts. Die hatten auch Depeche Mode da.
Ja.
Die hatten Lorenzo Lamas war mal da. Ich kann mich noch an Hart erinnern. Also diese
Frauenband.
Ja.
Alone.
Und die haben dann diese Bühne gesprengt. Und es war so ein Power-Rock und die Leute saßen dann irgendwie im Studio in Bocklemünd an so Cocktailtischen.
Ja.
Cocktailbestuhlung, kennt jeder Komiker. Ja, es kommen nicht so viele Leute, wir haben Cocktailbestuhlung. Und sie saßen dann und haben dann diese Bühne gesprengt und da traten dann auch irgendwann Stefan Waggershausen und Alice auf und auf dieser Rückfahrt von Bremen nach Bochum lief dieses Lied und mir wurde so blümerant. Mir wurde irgendwie so schummrig bei dem Lied. Und ich so, was ist denn los mit mir? Was ist das denn? Und dann bin ich nach Hause gefahren und bin sofort am Computer und habe mal bei YouTube geguckt, das Video. Und ich sah Alice und mir war alles klar. Ich war komplett verschossen in diese Frau.
Ja, guck dir doch mal Videos von ihr an oder Fernsehauftritte aus den frühen 80er Jahren. Du möchtest sofort von der übers Knie gelegt werden
natürlich.
Und zur Rechenschaft gezogen werden.
Also, um das jetzt ein bisschen weniger sexistisch zu machen als unser Gast, ich war schon total verknallt in die.
Ja.
Und es gibt ja immer noch so Frauen, wo ich sage, so, wenn die, also ich würde mir jetzt keine Platte von Beatrice Egli kaufen, aber hallo Ballett.
Um das mal zu verdeutlichen. Alice ist in der Zeit aufgetreten, die ist schon ein bisschen länger her. Ich war vor 2 Jahren im Urlaub in Südtirol, da waren auch Südtiroler, also Norditaliener da. Mit denen habe ich mich da ein bisschen unterhalten und habe dann gesagt, ja, ich habe ja damals immer auch italienische Musik lief ja im deutschen Radio, zum Beispiel Alice. Die? Wer? Die waren so zwischen 30 und 40, diese Leute.
Ja, ja.
Kannten Alice nicht. Wir haben dann gleich am Handy auf YouTube geguckt,
Elisa.
Wer ist Alice?
Per Elisa.
Ich glaube, da hatte mein Vater sehr viele Singles. Mein Vater hatte sehr, sehr, sehr viele Singles, aber wir waren bei der Hitparade und auch bei Marianne Rosenberg, die ja dann mit Extra Breit gesungen hat. Das war eine Sensation, Duo Infernal.
Mhm.
Und als wir gehört haben, extra mal singen mit Marianne Rosenberg. Wir haben erst gedacht, Marianne Rothenberger. Aber es war
Anneliese Rothenberger.
Anneliese Rothenberger. Es war Marianne Rosenberg. Und die hat richtig geil, also gerockt auch so und dann auch so bah, geschrien und so. Das war so ein Crossover. Und Extrabreit waren sich ja nie fies für sowas. Die haben dann ja auch später, natürlich klar, mit Hildegard Knef und sogar mit Harald Juhnke gesungen. Mhm. Aber das erste Mal, das war so...
Das hat gepasst, Harald Juhnke und Extrabreit.
Und Extrabreit, genau. Man lebt nur einmal so ganz oder irgendwie, ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, ja, also, und dann ist er da von dem Trip nicht mehr runtergekommen. Da
kann man nicht mehr runter, ja. Ne? Bisschen leicht angeschickert und keine Termine. Das war dann der Rest. Richtig, wir waren bei der Hitparade und wir waren bei Viktor Worms und wir waren bei was weiß ich.
Bei Viktor Worms waren wir noch gar nicht.
Noch gar nicht, kommt aber gleich.
Kommt gleich.
Da habe ich eine Geschichte und du auch.
Ach ja.
Ich übrigens nicht.
Ja, aber das ist schön, dass wir hier in deinem Garten...
Ich bin Beisitzer heute.
Beisitzer und Technikkind, Kamerakind.
Ja, genau.
Wie war das mit der Hitparade? Ihr habt die natürlich auch gesehen in der DDR.
Hallo, das war die Sendung, die jeder geguckt hat. Ja. Samstags, dann lief sie immer mittwochs, die lief ja immer mal da.
Ich habe Schlagerstudio mit Chris Wallasch geguckt.
Ja, und natürlich hat man die gesehen. Und ich bin ja in den frühen 80ern war ich dann, warte mal, ich bin 71 geboren, 81, 82. Ich habe auch sonntags immer auf NDR 2, das war ein Radiosender, gibt es heute noch, da lief immer die Schlager-Hitparade.
Ja.
Habe ich immer gehört. Also ich bin ja mit Schlagern dann quasi aufgewachsen.
Diese ich ganze, auch. Schlager in den 70ern war ja was anderes als Schlager heute.
Ja,
heute
genau.
klingen ja Schlager alle gleich. Damals hast du wirklich dann so...
Absolut.
Ich stand total auf Schlager.
Roland Kaiser, diese ganze geile Scheiße, das lief da rauf und runter.
Unser Kollege Tobias Mann. Ja. Er hat ja eine Roland-Kaiser-Nummer gehabt. Ich habe Tobias ja kennengelernt hier im Quatsch Comedy Club 2006, 2007 oder was. Und da hat er diese Roland-Kaiser-Nummer gemacht. Er hat diese ganzen Titel von Roland Kaiser zitiert. Manchmal möchte ich schon mit ihr knick, knack, wink, wink. Oh, die böse Hand.
Ja.
Und Joanna, geboren, um Liebe zu geben. Und das endet, und das habe ich ja nie vergessen, sage ich zu Tobias heute auch immer noch. Roland Kaiser, es war doch die größte Sau, die rumlief. Ist auf seinem Samenserischen so die größte aus Roland Kaiser, der alte Stecher.
Ja.
Weißt du, der ist ja dann mit Anja Schüte verheiratet gewesen.
Ja, das weiß ich noch, da gab es dann den Ehekrieg. Der Ehekrieg im Hause Kaiser, das war in den frühen 90ern ein großes Thema in der Boulevardpresse.
Ja.
Genau, richtig.
Ja.
Und Roland Kaiser, der hat halt mit seinem Texter, die haben immer Grenzen ausgelotet, wie weit sie gehen können.
Ja.
Manchmal hatte die Plattenfirma was dagegen und da haben sie wieder ein paar Zeilen rausgenommen und haben das dann etwas entschärft veröffentlicht und dann ging es dann wieder. Ja, aber er wollte immer wissen, wie weit er gehen kann.
Ich glaube, es geht schon wieder los.
Das
kann doch wohl nicht wahr sein.
Mein Reißverschluss ist offen.
Die Hose ist schon unten.
Ja. Komm her, Baby. Ich habe den Kaiser schon rausgeholt.
Hm. Oh.
Ja. Jetzt wirst du gekrönt.
Machen wir jetzt, Achtung, einen Kaiserschnitt und kommen wir wieder zur Hitparade. Ja.
Oh. Ich dachte, oh.
Ja.
Ich bin auch die ganze Woche hier, vielen Dank.
Ja. Autohaus König, heute Tag der offenen Tür mit Roland Kaiser.
Oh. Hallo.
Ja.
Ja, und Schwedt kann Achim Menzel das Autohaus nicht finden.
Na, das stimmt. Ja, jetzt erst recht nicht jetzt mehr. Der kommt ja nicht mehr raus aus dem Grab.
Ach, Menno.
Übrigens, Autohaus. Eine meiner ersten Mixshow-Termine hier in Berlin war eine Show von Eckhard von Hirschhausen, die er damals in einem Autohaus...
In Hohenschönhausen, da war ich auch mal dabei.
Alle gemacht.
Großartig.
Ja, trat Eckhard noch im
Arztkittel
auf.
Genau. Und die Show wurde eröffnet vom Autohaus-Inhaber, der vor der Show auf die allerneuesten Modelle hingewiesen hat.
Natürlich.
Ja, und du hast darauf gewartet, dass gleich eins auf die Bühne kommt und Stage-Diving macht, ins Publikum rein.
Ja. Und produziert wurde das von Schubi.
Ja, Schubis, dem lieben Schubi.
Ja,
schöne Grüße.
Ja, genau. Gibt's den noch?
Na klar gibt's den noch.
Ja. Schubi. Und wir haben uns getroffen, Nils, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben uns ja irgendwie über Facebook immer geschrieben und dann traten wir gemeinsam auf an dem Wahlabend.
Richtig.
2009 oder was?
2009 war Bundestagswahl.
In Stuttgart, Knacki Deuser hat moderiert, in der Liederhalle.
Richtig.
In irgendeinem Saal, eure Mütter waren dabei, du warst dabei.
Eine Show.
Und, unfassbar, Mike Krüger
Mike Krüger war der Headliner.
Ja.
Und die Show fand Sonntagabend statt und es war dann noch der Wahlabend und diese Show sollte, glaube ich, 3 oder 4 Stunden dauern. Unfassbar. Also weil einfach so viele Leute dabei waren.
Es gab 2 Pausen.
Und das kannst du in Stuttgart nicht machen. Du kannst nicht in Stuttgart um 20 Uhr am Sonntag eine Show starten lassen, von der von vornherein klar ist, dass sie 4 Stunden dauern wird. Da kommen nicht viele Leute, weil die schaffen alle. Und die wollen am nächsten Morgen zeitig auf Arbeit sein.
Ja, ja.
Und das war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und es war Wahlabend, die gab es auch kein zweites Mal, diese Sendung.
Ich glaube nicht.
Diese Show.
Und Tobi Mann hat zeitgleich gespielt im Renitenztheater.
Richtig.
Und kam dazu.
Ja.
Und wir haben uns da zum ersten Mal getroffen und kennengelernt.
Und
Hitparade hast du, also wie gesagt, ist diese Biografie von Marianne Rosenberg, entschuldigen, dass ich hier so investigativ jetzt dazwischen
natürlich, natürlich.
Aber ist die lesenswert? Ist das eine gute?
Es geht halt viel um sie, viel aus ihrer Perspektive. Sie ist ja auch sehr LGBTQ.
Ein Star auf jedem Christopher Street Day.
Und darum geht es auch im Wesentlichen. Mich hat dann wirklich nur dieser Aspekt interessiert, der auch mein Leben so ein bisschen berührt hat. Also diese ZDF-Hitparaden-Geschichte, wo sie erzählt hat, wie das damals war. Sie war ja auch ein Kinderstar, ist von zu Hause abgeholt worden in Reinickendorf und der Fahrer hat sie dann dahin gebracht. Und die anderen haben ihren Restalkohol da irgendwie ausgenüchtert.
Und Mike Krüger hat auch erzählt von der Hitparade und weil er ist natürlich auch aufgetreten, Bodo mit dem Bagger. Und das war ein Abend, wo Mike Krüger, also wir saßen alle so wie die Kinder um den Opa erzählt so vom Krieg und Märchen und er hat dann erzählt über Piraten seiner Powerplay und Gottschalk und hat fing dann irgendwann an, Karl Dall nachzumachen. Kannst du dich noch erinnern?
Nicht mehr so richtig.
Hat so unfassbar, wir haben da wirklich bis 4 Uhr morgens gesessen und es war ja schon auch spät und dann fing er an, Karl Dall nachzumachen und wenn einer Karl Dall nachmachen darf, dann ist das Mike Krüger, weil er ihn nur wirklich gut kannte und Geschichten erzählt hat. Das
macht er ja in seinem Hörbuch auch.
Macht er auch, ja.
Genau. Nee, ich weiß noch, also ich kann mich ganz, ganz konkret dran erinnern an die Geschichte seines Plattenfirmenwechsels, seiner ersten Plattenfirma. Der hat ja ursprünglich bei der Phonogramm sein erstes Album rausgebracht, also Mein Gott Walter, das ist aufgenommen worden in Hamburg.
Ja, im Onkel Pö.
Pins in irgendeinem Irish Pub, wo Otto auch seine ersten Sachen aufgenommen hat. Und dann ist er mit seiner Freundin in den Urlaub gefahren, Mike Krüger. Die Platte kam dann irgendwie raus und die waren dann 5 Wochen in Norwegen. Und irgendwann hat er seinen Produzenten und Manager damals angerufen, der ihm am Telefon ins Ohr geschrien hat, wo bist du, Mike, wo bist du, komm her. Wieso, was ist denn los? Du bist auf 1, die spielen ein Lied rauf und runter. Mein Gott, Walter, du bist der absolute Top-Hit, komm sofort her, ich habe Fernsehtermine. Was?
Und Mike Krüger hatte in den 80er Jahren eine Sendung, die nannte sich 4 gegen Willi,
wo
der Gewinner ermittelt worden ist durch einen Hamster, der durch so einen Irrgarten. Ja. Das war einfach, die Leute haben sich in Arschwund gespielt. Ich glaube, die Toten Hosen haben sogar mal eine Wohnung kaputt gemacht dafür. Aber am Ende entschied der Hamster Willi über...
Habe ich nie gesehen, weil meine Eltern diese Sendung gehasst haben. Die haben alles, was einigermaßen lustig ist, gehasst. Und die hatten damals Verfügungsgewalt über den Fernseher am Samstagabend. Es gab ja nur den einen Fernseher, es gab kein Internet und gar nichts. Du musstest halt das gucken, was die Eltern gucken. In der Regel hieß das bei uns, meine Mutter hat gesagt, wir gucken heute das. Und sie saß dann da und hat währenddessen ein Buch gelesen. Und mein Vater musste das gucken, was meine Mutter bestimmt hat.
Und, unfassbar, die oder? Die Sendung 4 gegen Willi wurde produziert von Doro, von Dollezahl und Rossacher.
Ja.
Und deswegen trat 1987 trat bei 4 gegen Willi Freddie Mercury auf.
Nein.
Mit The Great Pretender.
The Great Pretender.
Freddie Mercury trat auf bei 4 gegen Willi, bei Mike Krüger. Und ich habe Mike natürlich, als ich das erste Mal bei 7 Tage, 7 Köpfe war, wo ich sofort auch eine Nummer bekommen habe mit Mike Krüger, wo ich, glaube ich, so eine Handpuppe gespielt habe. Ich saß bei Mike Krüger auf dem Schoß und ich so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Also ich riesen Mike Krüger-Fan als Kind und Jugendlicher, wie es so war damals. Und er hat mir das dann wirklich erzählt. Und dann... Also es war einfach toll. Das war die Hitparade. Und dann
das war 4 gegen Willi.
Das war 4 gegen Willi. Und dann wurde die Hitparade, gab es diese Veränderung der Hitparade. Das war ein Rieseneinschnitt, als dann die Neue Deutsche Welle kam.
Ja.
Und zum ersten Mal Trio dann auch auftrat, die auch sofort Nummer 1 wurden.
Da hat es aber immer noch hier Dieter Thomas Heck moderiert. Darf man nicht vergessen. Also und Heck war ein großer Förderer der Neuen Deutschen Welle.
Er hat sich aber schon gewunden. Man merkte...
Ja. Ich kann mich aber dran erinnern an eine Sendung, da sollte Ideal auftreten. Und da hat er dann gesagt, eigentlich sollte jetzt Ideal auftreten, aber die Gruppe hat sich heute getrennt.
Wegen uns.
Keine Ahnung, weshalb. Nein, weil Annette Humpe darauf bestanden hat, dass sie das ganze GEMA-Geld kriegt. Die hat ja auch die Nummern alle geschrieben, aber ihre Mitmusiker, das war wohl ein ewiger Streit. Sie hat irgendwann in einem Podcast auch nochmal darüber erzählt. Die wollten alle auch Kohle haben, aber sie hat ja gesagt, nee, wieso? Ich habe das doch alles geschrieben. Ich habe es komponiert, ich habe es getextet. Wieso solltet ihr jetzt GEMA-Geld kriegen? Das ist doch meins. Die haben das nicht so aufgeteilt, wie andere Bands das machen. U2 zum Beispiel, da geht es immer durch... Wie viele sind das?
4.
Ja, aber sie war halt alleinige Komponistin. Sie war ja auch diejenige, die Rio Reiser aus dem Loch geholt hat, als Tonsteine Scherben sich getrennt hatten. Ja.
Und auch Extraarbeit sind damals nicht aufgetreten bei der Hitparade und Dieter Thomas Heck hat das ein paar Mal gemacht, hat dann so vorgelesen, die Absagen des Managements also, und hat die dann quasi vor der Kamera live dann quasi dann gedisst. Und
einige wollten ja da definitiv nicht hin, weil sie die Sendung verabscheuten und Heck insbesondere.
Ja, ganz genau.
Und einige sind dann wieder aufgetreten, also zum Beispiel Trio, die sind ja da offensiv aufgetreten, die haben alles mitgemacht damals. Ich habe ja später dann auch erfahren, dass das erste Album von Trio, bei jeder Neuauflage waren da mehr Kleinanzeigen auf dem Cover. Cover.
Das war die zweite.
Die sie verkauft haben. Oder die zweite.
Die zweite
die haben das Cover für Kleinanzeigen verkauft. Ja. Und bei jeder Neuauflage waren da mehr Anzeigen gekommen. Ja, haben damit noch ein bisschen Geld verdient.
Werbefläche auf der
Vinyl. Werbefläche auf der Vinyl, genau, richtig.
Ja, Trio war natürlich eine Sensation.
Und es gibt sogar einen Auftritt, kann man sich auf YouTube noch angucken, wo sie Lass mich rein, lass mich raus singen. Und Lena Valaitis und noch ein anderer Sänger singen
Andreas,
immer.
Andreas so. Und sie singen dann mit, genau.
Die singen. Carla. Genau. Oh, Carla. Singen Lena Valaitis singt schön mit.
Ja, ja.
Das ist total geil.
Die haben echt so ein Crossover gemacht.
Ja. Und dem war das scheißegal. Diese ganze Ideologie, Schlagermusik-Ideologie.
Die haben das einfach mitgenommen. Ja. Ja, ja.
Stefan Remmler war das komplett egal.
Und dann, kam irgendwann mal Viktor Worms.
Ja, genau.
Mit dem du ja ein Verhältnis hattest.
Ja, das war mein Chef eine Zeit lang bei Antenne Bayern. Als ich dann bei Antenne Bayern
war. Wie war denn Viktor Worms so als Mensch?
Du, ich kenne ihn ja nur als Chef. Er war ein bisschen unberechenbar und fokussiert auf Ziele. Ich habe mit dem nie viel Worte gewechselt. Er war ein kleiner Choleriker, hat schon gerne mal Leute zusammengebrüllt, aber der hatte immer...
Obwohl der so nett war.
Ja, der wirkte immer nett, aber der hatte halt ein Ziel vor Augen. Also es war ein kleiner Giftswerk schon damals. Mhm. Wobei ich das ja nur am Rande mitgekriegt habe. Ich war ja nicht so fest in das Gefüge dieser Medienmaschinerie eingebunden. Ich war auch nicht so fest in diesen ganzen Intrigen, die in Medienhäusern nicht selten vorkommen, gefangen. Ich war halt außen der kleine Reporter, der immer unterwegs war. Dann ist er rein, ich habe mein Zeug da geschnitten, dann wurde es gesendet und ich war raus aus der Nummer. Ich habe von irgendwelchen Sachen, die da hinterm Rücken von Anfeindungen oder sowas, habe ich immer nur dann ein paar Tage später erfahren, nachdem alles vorbei war. Aber in so Medienhäusern, gerade wenn du Tage und Wochen aufeinander hockst, da bilden sich auch Beziehungen, Liebeleien und dann Hass und Verwünschungen.
Weißt du, was Viktor Worms heute macht?
Nein, doch.
Er ist Unterhaltungschef.
Unterhaltungschef irgendwie in Rheinland-Pfalz bei irgendeinem Sender?
Also, oder? Ich habe Viktor Worms nicht getroffen, aber er war zugegen bei, damals hieß es noch, Comedy mit Carsten.
Ah, okay.
In Leipzig.
Ach so.
Was jetzt Olafs Club ist.
Ja.
Und da saß der Unterhaltungschef vom MDR und das war 2014.
Ja.
Weil ich glaube, ich weiß es noch genau, weil wir hatten uns getroffen. Wir waren zusammen in Elspe, da haben wir ja erzählt von, bei den Kamalfestspielen.
Okay.
Ich hatte irgendwie, ich glaube, Robin Williams ist kurz vorher gestorben, das war noch, hing mir noch so nach. Und da war ich dann, ich glaube, wer war, Streter war mit und das Geldlicht auf der Fenstermarktmarie war mit. Und es wurde geraucht in dem Raum.
Aha.
Es wurde total gequant, überall. Tobias Mann war noch dabei.
Mhm.
Genau. Und
der raucht ja ganz heftig.
Das ist ein Raucher vor dem Herrn.
Und der spritzt auch.
Definitiv. Jetzt hört keiner, das kann man sagen.
Ja. Der ritzt sich
Appleboy,
auch.
Appleboy, ja, ja. Handkäse. Der drückt Handkäse.
Ja, der drückt Handkäse.
Und
deswegen riecht er auch immer so aus dem
Total
Mund.
Total furchtbar.
Ja. Ihr seid schlimm. Ist
einer der übelst riesigen Kollegen.
Deswegen hat er auch immer so fettige Haare. Das sieht aus wie gegelt, ist es aber nicht.
Nein, das ist Handkäse.
Ja.
Ja,
genau.
Das sieht doch, ist doch wahr.
Und pass auf,
deswegen wollte Christoph Sieber mit ihm auch keine weitere Fernsehsendung machen, weil es einfach ekelhaft war irgendwann.
Es war, die konnten sich nicht
mehr... Ich halte mich da raus. Pass auf, ich glaube, das ist alles gelogen.
Die konnten sich nicht mehr riechen.
Ja, das stimmt, ja.
So, und pass auf, es wurde überall gequarzt. Es war ganz furchtbar. Ich glaube, selbst Streter war es zu viel. Und überall Backstage und in diesem Kneipenbereich wurde auch geraucht. Und die Sendung wurde per Beamer dann in diesen Kneipenbereich gesendet. Und an der Theke saßen der Unterhaltungschef vom MDR und Viktor Worms, den ich sofort erkannt habe.
Ja.
Und die haben die ganze Zeit gelabert. Während auf dem Beamer, also live, die Komiker sich abgemüht haben, haben die sich da überhaupt nicht für interessiert, sondern haben gelabert.
Wie hieß denn der Unterhaltungschef?
Ich weiß es nicht mehr.
Ist das nicht Klaus Brinkbäumer, der mal beim Spiegel gearbeitet hat? Der ist jetzt, glaube ich, Unterhaltungschef beim MDR.
Schlag mich tot. Ja. Ich habe mich dann irgendwann noch mit ihm unterhalten. So.
Okay.
Und auf jeden Fall habe ich ein Warm-up gemacht. Ich durfte das Warm-up machen und habe dann... Während ich das Warm-up gemacht habe, was dann live übertragen worden ist, in die Kneipe, wo Viktor Worms saß mit dem Typ, habe ich erstmal Viktor Worms gedisst.
Ja.
Habe von der Hitparade erzählt und wie das dann übernommen worden ist von Viktor Worms.
Feindliche
und dann,
Übernahme.
Und das hat dann keiner mehr gesehen, habe ich gesagt. Und, und habe dann so, er hat immer diese komischen Pullover angehabt, da hat man die Bindehautentzündung gekriegt von, wisst ihr das noch? Und habe ich so erzählt, Viktor Worms kennt heute keine Sau mehr.
Ja.
So. Und dann habe ich dieses Warm-up gemacht und nachher kam einer und sagte, hör mal, du glaubst nicht, es war mucksmäuschenstill. Alle in dem Moment, wo der Name Viktor Worms hört, alle und Viktor Worms gucken auf diesen Beamer. Was immer du tun wirst für den Rest deiner Karriere, es wird nichts mit Viktor Worms sein. Und ich habe gesagt, das war es mir wert.
Hat er dich darauf angesprochen?
Nein, ich fand es einfach nur unverschämt, dass der labert, während da Leute irgendwie arbeiten.
Also ich weiß, er hörte irgendwann bei Antenne Bayern auf, weil er vom ZDF berufen wurde.
Abgeworben wurde
als Unterhaltungschef, Producer und er war dann Chefproducer von Wetten, dass eine Zeit
lang,
tatsächlich. Und ich war ja auch einmal bei Wetten, dass, da haben die das hier in Berlin. Also ich war dann schon in Berlin, 99, aber hatte noch Verbindung zu Antenne Bayern. Und die haben mich dann angerufen, ob ich nochmal einen Reporterjob für Antenne Bayern machen könnte. Und zwar sollte ich Hörer von Antenne Bayern begleiten, die ein Meet and Greet gewonnen hatten mit Tina Turner.
Oh.
Diese Hand hat schon die Hand von Tina Turner geschüttelt, von Annie Lennox und von Dave Stewart.
Nicht schlecht.
Und dann war es aber so, dass halt viele andere Hörer, viele andere Radiostationen ebenfalls ein exklusives Meet and Greet mit Tina Turner gewonnen hatten. Und wir durften ja alle mal kurz die Hand schütteln. Und dann war ich halt noch bei der Sendung dabei. Das war eine Sendung, da trat dann Tina Turner auf. Phil Collins hat ein Lied aus diesem Disney-Film gesungen.
Tarzan.
Dann war noch so ein französisches Model, die später Schauspielerin geworden ist, da. Und ja, Victor Worms, ich habe den da gesehen, ganz fern. Die haben nämlich vorne auf dem Sofa an dem Tisch gesessen und haben die Saalwetten sortiert. Da, ich habe noch kurz überlegt, gehe ich da mal hin, sage ich guten Tag, hab aber keinen Bock drauf gehabt.
Cool.
Ja. Das war hier im Estrel Convention Center.
Und dann, da wo die ganzen Parodieshows
richtig
laufen.
Richtig. Und diese ganzen Parodisten saßen nämlich auch im Publikum verteilt. Wenn man sich da heute einen Ausschnitt anguckt aus
das
dieser
ist
Sendung,
doch Elvis.
Da siehst du plötzlich Michael Jackson im Publikum sitzen, der so mit so einem ernsten Gesicht, guckt so richtig im Kamerad die Sonnenbrille auf und guckt sich Phil Collins an.
Um dich mal hier ins Gespräch zu bringen, du hältst dich sehr zurück.
Naja, ich will nicht reingrätschen. Ich habe ja überhaupt kein Fachwissen bei Victor Worms. Für mich gab es nur Chris Wallasch.
Ich fand das übrigens, um mal ganz kurz diese Atmosphäre in diesem Saal.
Und Hans-Georg Poneski.
Ich saß ja inmitten des Publikums und die hatten sich alle richtig fein gemacht, diese ganzen Berlinerinnen und Berliner, die da im Saal bei Wetten, dass zugegen waren. Das war der Hammer.
Nein, ich habe im Estrel habe ich auch zwei kleine Geschichten zu erzählen. Also einmal habe ich eine Gala da gemacht im Estrel und was da wirklich super ist und das glaubt man, dass die meisten Leute werden das ja nicht verstehen oder werden es gar nicht wissen. Das ist ja eine Doppelgängershow, aber das wird alles live gemacht. Das heißt, es ist nicht eine Vollplayback-Show.
Ja.
Das sind nicht nur Leute, die so aussehen wie Elvis oder wie die Blues Brothers oder Tina Turner oder Michael Jackson oder Robbie Williams.
Sondern die sind auch genauso tot wie
Elvis. Nein, die singen genauso und es ist immer eine Liveband dabei.
Steht auch, wird immer live eingeblendet, live gesungen.
Ja, es ist live gesungen. Genau. Und ich habe da, wie gesagt, eine Gala
Whitney
gemacht.
Whitney Houston ist ja jetzt auch dabei seit neuestem, oder?
Ja, natürlich.
Die steigt aus so einer Badewanne raus und dann tritt die auf.
Nein, und es ist wirklich, es ist wirklich super, weil die Band ist wirklich toll und die Leute, die da auftreten, das ist wirklich super. Da war auch ein Typ dabei, der machte Louis Armstrong und so. Also es war alles super. Natürlich. Aber was ich noch dazu sagen wollte, weißt du eigentlich, warum das Estrel Hotel heißt?
Nein, ich weiß nicht, warum das Estrel Hotel ist.
Dann sage ich es jetzt. Und zwar, weil der Besitzer Eckhard Strelinski heißt.
Nein, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Das wusstest du doch, oder?
Nein, das wusste ich überhaupt nicht.
Siehste?
Das ist Eckhard mir auch scheißegal. Strelinski.
Das ist wie das Dusty in Erfurt.
Ja, genau, wie das Dusty.
Dusty.
Weil das ist doch, wie heißt das? Wolfgang Staub heißt der, ne?
Wolfgang Staub und sein Stückname ist Dusty und geschrieben wird es aber D-A-S-D-I-E.
Genau. Dusty. Und genau, und man muss ja vielleicht dazu.
Deshalb heißt das
es
so.
Es gibt, man muss nochmal für die Leute.
Ich habe mich immer gefragt, was ist das denn für ein Scheißname, Dusty?
Ja,
nenn es doch S.
Aber ich muss es vielleicht trotzdem nochmal den Leuten erklären.
Lange Hagen.
Das Downstairs.
Ich weiß, da war ich schon ein paar Mal. Weißt du, wo ich jetzt bin im Herbst? In der Erfurter Puffbohne. So, und jetzt kommt ihr.
Die Puffbohne ist eine Legende in Erfurt.
Das glaube ich.
Ja, also das Ding, die Puffbohne selber. Ja.
Also ich wollte noch mal, ganz kurz für die Leute, die jetzt gar nicht verstanden haben, warum haben jetzt diese drei Irren gesprochen. Es gibt in Erfurt einen Laden, der heißt Dusty.
Ja, die haben schon gegendert, bevor das Mainstream wurde.
Genau, Dusty. Also, und es gibt Dusty Live, Dusty Kabarett, Dusty Theater.
Und das in der Stadt, die Erfurt heißt, ne?
Genau. Ja. So, und der Chef heißt Wolfgang Staub. Und die haben ihn immer, wie auf Englisch, der Staub, Dust, haben sie immer.
Dusty.
Das ist doch Dusty.
Das ist auch so Össi-mäßig, so DDR.
Dusty. So ist es entstanden. So, damit wir alle Hörer mitnehmen.
Ja, ja, klar. Auch die nicht so einfach.
Oh, du redest dich jetzt um Kopf und Kragen.
Nein, es gibt freitagabends im Deutschlandfunk Nachrichten in einfacher Sprache. Kennt ihr das?
Nein.
Ja, für Menschen. Das ist auch in der Zeitung. In Berlin gibt es das auch.
Ja, für Menschen, die doch, Verkehrsunfall
das
hatten.
Das heißt Bildzeitung, ne?
Und das ist wirklich, sollte man sich mal anhören, es gibt eine kurze und eine lange Version, wo wirklich in ganz einfacher Sprache wird nochmal erzählt, was letzte Woche so los war. Das Land, die USA, hat einen neuen Präsidenten.
Okay.
Und so wird jede Meldung dort gesprochen. Im Land, das Afghanistan, ist die Kacke am Dampfen. Nachrichten in einfacher Sprache, Deutschlandfunk, jeden Freitag.
Cool. Ja, ist eigentlich nicht schlecht.
Leute, wir sind schon wieder am Ende sehe ich gerade. Ja. Wir müssen, glaube ich, ein Triptychon machen. Denn wir haben noch ein Thema, über das wir...
Das haben die Amis vor kurzem auch gesagt in Afghanistan. Leute, wir sind schon wieder am Ende. Ne?
So, das war's von uns.
Ja, das war's von uns. Wir
alles
sind
gut,
raus.
Alles Gute auf uns.
Wir sind raus. Wir sind raus.
Heiko! Wo ist mein Flieger?
Ja, ich würde sagen,
einfach... Wir müssen ein Triptychon draus machen. Wir wollten eigentlich nur eine machen. Dann haben wir schon, als wir die erste gemacht haben, da müssen wir zwei machen. Und jetzt...
Und jetzt beim nächsten Mal, Nils bleibt einfach sitzen und ihr bleibt einfach dran.
Ja.
Beim nächsten Mal liked uns, abonniert uns und wie gesagt, unsere Patrons sehen diesen Podcast jetzt sogar.
Ja.
Unser Nils Heinrich Special. Da haben wir uns echt ein Ei gelegt mit dem Mann.
Ja, also ja. Der hat aber auch viel zu erzählen. Ja,
aber auch, du hast doch einen eigenen Podcast. Da könntest du doch selber
Stimmt.
Ja, mein Partner, der ist immer so auf Valium. Der
ja, habe so ich gemerkt. Ja. Herr Brettschneider, ne?
Ja.
Aber reden wir mal.
Ich glaube, seine neue Freundin saugt ihn so richtig aus und der kann einfach nicht mehr. Der geht auf den Zahnfleisch und in der Stimmung nehmen wir dann immer den Podcast auf. Das ist fürchterlich. Der soll mal einen Kaffee trinken.
Da reden wir beim nächsten Mal drüber. Ja, beim nächsten Mal reden wir über Nils Heinrichs eigenen Podcast und wir reden über.
Wir reden vor allem über das Thema, worüber wir eigentlich von Anfang an reden wollten.
Das Nachtleben in Berlin.
Richtig.
Danke fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben und. Alles Gute euch und bleibt sauber, bleibt gesund und bis bald.
Bei.
Und jetzt alle drei.
Blühende Landschaften.
In einfacher Sprache.